Buchhändlerin. Wir lesen vor. Der Bauer Einochs. Ein mittelalterliches Märchen. Es war einmal ein armer Bauer, den man zum Spott Einochs nannte. Denn, so oft er sich auch ein Gespann von Ochsen kaufte, um sein karges Land zu pflügen, immer blieb ihm nur ein Tier, das andere ging ihm ein. Aber nicht genug, dass er diesen Schaden hatte. Es kam auch noch der Spott der Nachbarn hinzu, die ihn darob Einochsen hießen. Doch grausam wie das Schicksal nun mal ist, nahm es ihm auch noch den letzten Ochsen, und so blieb ihm nichts mehr. Nachdem nun der Stall leer ist, will er zumindest noch die Haut des Tieres verkaufen. So zieht er dem toten Ochsen also das Fell über die Ohren und lässt den Körper den Raben zum Fraß. Dann lädt er die Haut auf sein Maultier und geht mit ihm in den nächsten Ort, wo gerade Markttag ist. Dort angekommen, bietet er die Haut für einen Preis an, für den man das schönste Kleid kaufen könnte. Doch die Schuster betrachten sich die Haut gut, messen sie genau in ihrer Größe und schließlich muss ein Ochs noch froh sein, die schmutzige Ochsenhaut für 8 Groschen loszuwerden. Da bricht er denn mit seinem armseligen Gewinn auf, um sich auf dem Heimweg zu machen, und als er mit seinem Maultier durch einen kleinen Wald trabt, überkommt ihn ein allzu menschliches Bedürfnis. Nach getaner Arbeit reißt er sich wie gewohnt ein Büschel Gras ab, um sich zu säubern. Doch wie groß ist sein Erstaunen, statt des Grases hebt er einen großen Schatz von 3 Scheffeln Silbermünzen auf. Die steckt er schnell in den leeren Futterbeutel und flugs reitet er auf seinem Maultier nach Hause, wo er in seiner Torheit gleich seinem Knaben zuruft, er solle doch schnell beim Dorfschulzen das Scheffelmaß leihen. Doch neugierig wie der Schulze nun mal ist, fragt er den arglosen Knaben, was denn der Vater damit wolle. Und das Kind plaudert dann auch munter aus, der Vater habe viele Silbermünzen gefunden. Der Schulze gibt dem Jungen auch das Maß und folgt ihm heimlich nach. Da schaut er durch einen Spalt in die rauchige Hütte vom Einochs und groß werden seine Augen, als er dort das viele Silberblinken sieht. So viele Schätze, entfährt es ihm da, haben nicht mal die Königin ihren Kammern. Dieser Schatz ist nicht dein Gewinn, du hast ihn gestohlen. Und voller Zorn entgegnet da ein Ochs. Keineswegs habe ich all die Silber aus nächtlichen Beutezügen. Nein, es ist der Preis für die verkaufte Ochsenhaut. Fern, außerhalb der Grenzen dieses Landes, liegt eine berühmte Handelsstadt. Dort bezahlt man für Ochsenhäute Silber scheffelweise. Nimm mich, arm Wicht, zum Beispiel und tu es mir gleich. Sogleich trafen sich am Kreuzweg heimlich die 3 obersten Leute des Dorfes, der Schulze, der Meier und der Pfarrer. Und erregt erzählte der Schulze den 2 anderen, was er gesehen und gehört hatte. »Ich gebe euch einen guten Rat«, sprach er freierlich, »wenn ihr reich werden wollt, aber haltet ihn ja unter euch, wenn ihr euer Glück machen wollt, so macht es wie ich. Leicht ist es, reich zu werden und die Armut von uns zu schütteln.« Woher kommt denn nun all das Glück, das ich verspreche? Ich sag euch, mit den Häuten unserer Ochsen und Kühe werden wir bald gemachte Leute sein. Nehmt euch doch unseren ehemaligen Hundeleider, ein Ochs, als Beispiel. Er hat es nicht mehr nötig, sein Geld zu zählen. Nein, er misst es nur noch in Scheffeln. Und dieses Geld bekam er, als er jüngst seinen einzigen Besitz, die verbliebene Ochsenhaut, verkaufte. Aber haltet nur geheim, was ich euch gesagt habe. Denn man würde aufhören, Münzen zu prägen, wenn man erführe, wie leicht man zu diesem Reichtum gelangt. Darob entgegnete schmunzelnd der Pfarrer. Er wollte nicht recht zeigen, wie sehr ihn die ersehnten Reichtümer erfreuten. Wenn mein geliebtes Eheweib von so viel Reichtum hört, dann wird sie wohl gern ein Häutchen dafür hergeben. Und der Meier, der nie ein Geheimnis bei sich zu halten vermochte, tönte laut heraus. »Ich schwöre bei meiner Ehre, dass morgen kein Ochse mehr in meinem Stalle brüllen wird.« So waren denn alle 3 auf riesigen Gewinn hoffend einer Meinung und feierlich taten sie im Geheimbund den Schwur, ihre Ochsen zu schlachten und ihnen die Häute abzuziehen. So dumm sie waren, so verrückt waren sie auch. Noch in der gleichen Nacht töteten sie alle ihre Ochsen. Noch bevor der erste Hahn mit seinen Krähen die Sonne begrüßt hatte, hängen sie das Fleisch der geschlachteten Tiere an die Balken, die Felle aber laden sie sorgsam auf ihre Karren und auf geht's. So fahren sie denn in den Marktflecken, in dem ein Ochs sein armseliges Geschäft getätigt hatte, und bieten ihre ach so billige Ware an, als handle es sich um kostbarstes Gut. Wie eitel und nichtig waren doch ihre Träume, als sie hoheitsvoll und würdig einherging und für ihr Nichts auf einen Käufer warteten. Doch so groß auch das Gedränge auf dem Markt war, keiner kümmerte sich um die dargebotene armselige Ware, und alle Marktleute zogen vorüber, ohne die Häute überhaupt eines Blickes zu würdigen. Da schwoll schließlich den Dreien der Kamm. »Dreckiges Schusterpack«, schalten sie da die vorbeiziehenden Schuster und Gerber. Diese aber entgegneten, dümmere Verkäufer gibt es wohl nicht, da sie ihre wertlosen Häute anböten wie einen kostbaren Schatz. Für ein paar Groschen wären die Lederhäute schon reichlich gut bezahlt. Sie sollten sich nur schleunigst fortscheren. Solche Beschimpfungen ließen sich die drei Herren des Dörfchens nicht gefallen. Und als schließlich die Streiterei fortging und der Schimpferei der Dreien und der Schuster kein Ende zu machen war, da erschienen die Büttel und die drei Gesellen wurden dem Gericht vorgeführt und bestraft. Eine saftige Geldstrafe war die Belohnung für ihre Geldgier, und auch die Felle wurden noch bis zur Bezahlung der Sühne einbehalten. Was blieb ihnen nun anderes übrig, als dem Spruch des Gerichtes zu folgen? So bezahlten sie denn ihre Buße und kehrten zerknirscht heim in ihr Dorf. Und da sie sich vom Einochs so arg getäuscht sahen, schworen sie ihm den Tod. Als aber Einochs davon hörte, dass man ihm ans Leben wollte, da ersann er sich wiederum eine List, die überall ihresgleichen sucht. Er hieß seine Frau an, sich wie tot zu stellen, und schmierte sie dann mit Tierblut an. Wie schrecklich war ihr Anblick! Schauder überlief jeden, der diese jammervolle Gestalt erblickte. Und als die drei Spießgesellen sich heimlich anstellten, Einochs den Garaus zu machen, da sträubte sich ihnen beim Anblick der scheinbar dahingeschlachteten Frau schier die Haare zu Berge, und statt ihren ruchvollen Plan, den armen Einochs zu töten, auszuführen, brachen sie in lautes Gejammer aus. »Wie konntest du nur eine solche Freveltat vollbringen?« herrschten sie ihn an. »Du listiger Kerl hast uns ja schön reingelegt. Wir waren es, die dir den Garaus machen wollten. Aber nun wirst du für deine Missetat bald am Galgen baumeln.« Als Einochs dies hörte, fühlte er sich sicher und beschloss, seine List bis zum Ende durchzuspielen. »Es stimmt schon«, entgegnete er ihnen da, »dass ich mich zu einer solchen Freveltat hinreißen ließ. Aber wisset, wenn ihr eurer Wut Herr werdet und wieder mit mir Frieden schließen wollt, so werde ich meine tote Frau wieder zum Leben erwecken.« Und sogleich waren alle drei begeistert einverstanden. Da eilte ein Ochs zu einer Truhe und zieht daraus eine Weidenpfeife hervor. Und unter den Augen der drei Dorfoberen geht er feierlich zweimal um die Leiche und heißt die Tote aufstehen. Und beim dritten Male erhebt sich die scheinbar Tote empor, als er ihren Namen ruft. Triefend vom tierischen Blut steht sie nun da, und ein Ochs schickt sie zunächst mal weg, sich zu waschen. Und mit sauberem Angesicht kehrt sie zurück, schöner denn je. Wie erstaunt begafften da die drei Gesellen die wiedererstandene Frau, und sie flüsterten einander zu. Nie im Leben sahen wir eine schönere Frau als Einochs Gattin, als sie gerade vom Tod erstand. Bevor sie tot war, war sie eine alte Hexe, und wie erscheint sie uns jetzt als Bild eines Engels von wunderbarer Frische und Jugend? Was hat er denn für eine Wunderpfeife, der Einochs? Die schafft neue Jugendkraft. Was haben wir für alte und hässliche Weiber zu Frauen? Wenn wir diese Zauberpfeife hätten, würden wir schnell unseren runzligen Frauen den Garaus machen. Lasst uns also Einochs bitten, uns seine Pfeife zu leihen oder zu verkaufen. Dann können auch wir uns an jungen und frischen Weibern erfreuen. Gesagt, getan. Sie baten also Einochs, ihnen unbedingt die Zauberpfeife zu verkaufen, und listig wie dieser war, willigte er auch gerne ein. Der Pfarrer war der Erste, der den Versuch machen wollte. Er wollte seinen Weib als Erster umbringen, um mit einer jungen Schönheit die Liebe zu genießen. Wie ein Metzger, so sagte er, wolle er sein altes Weib erstechen. Die beiden anderen ließen dem Pfarrer den Vorzug, und so machte sich dieser dann ans Werk. Die angebliche Zauberpfeife in der einen und das todbringende Messer in der anderen Hand tritt er also zu seinem Weib und küsst es auf den Mund. »Was willst du denn mit dem Messer?« fragte ihn da die Pfarrersfrau. und ihr Mann entgegnete ihr fröhlich: Dich umbringen, dann wirst du zu neuer Jugend und Schönheit erstehen. Und schon liegt die Pfarrersfrau geschlachtet am Boden. Gott sei Dank, ruft jubelnd der Pfarrer, legt die Pfeife zu Boden und schreitet feierlich dreimal um die Tote, indes umsonst. Sie will und will nicht auferstehen. Hörst du nicht, wie ich blase, du listige Heuchlerin? Fährt der Pfarrer da seine mausetote Gattin an. Steh doch endlich auf und erweise mir als junge und schöne Geliebte deine Dienste. Aber was sollte es? Er konnte schreien und blasen, wie er wollte, die Alte gab kein Lebenszeichen mehr von sich. Als nun der Schulze das Geschrei hörte, da will er auch schnell mit Hilfe der Zauberpfeife seine Gattin umbringen. So geht er denn ins nahe Pfarrhaus, um sich die Pfeife zu entleihen und seine Gattin neues Leben zu schenken. Ob seine Frau denn schon auferstanden sei, fragt er den Pfarrer, und dieser entgegnet ihm unwirsch. Du sollst meine Frau nicht eher sehen, bis sie gemeinsam mit deiner in die Kirche geht. Der Schulze trägt nun die Zauberflöte heim und geht ans Werk. Doch so verbissen er auch bläst, er kann die Gattin nicht mehr ins Leben zurückrufen. So geht es auch dem Meier, ihm ist kein besserer Erfolg beschieden als seinen zwei Spießbrüdern. Und so kann man am nächsten Morgen in der Kirche drei Bahren mit den Leichen sehen. Als man nun die Leichen ins Grab senkt, ergreift unbändiger Zorn die drei. Und noch auf dem Weg vom Friedhof flüstern sie seufzend zu. Heut soll für ein Ochs das letzte Stündchen geschlagen haben. Heut noch machen wir ihm den Garaus. Sein Kopf soll unter unseren Schlägen fallen. Hat er uns doch um unser Vieh betrogen und sogar zu Gattenmördern gemacht. Und schon laufen sie zornentbrannt, ihre Waffen zu holen, um Rache zu üben. Ein Ochs indes überlegt, wie er mit Hilfe einer List sein Leben retten könne. Er läuft in sein Haus und holt dort einige der gefundenen Silbermünzen, dann zieht er sein Pferd aus dem Stall, hebt ihm den Schwanz hoch und steckt ihm die Münzen hinten rein. Darauf nimmt er das Tier in seine Hütte und stellt es dort auf ein großes weißes Linnentuch. Schon waren die drei Getäuschten an der Hütte und wollten ihre Rache befriedigen, da sahen sie, wie ein Ochs dem Ross den Bauch rieb, um Stück für Stück fielen die Münzen wieder hinten raus. Vor Staunen fielen den drei die Waffen aus der Hand. »Was ist das denn, ein Ochs?« fragten sie verwundert. »Dein Pferd bringt ja Reichtum zur Welt.« Und listig entgegnete der ein Ochs. »Schaut hier, das Geld. Der Bauch dieses Pferdes gibt Münzen statt des üblichen Mists von sich, und das jede Nacht, denn in seinem Hintern sitzt die Königin Überfluss.« Als die drei Gesellen dies hörten, war ihr Zorn dahin, der Habgier gewichen, und sie baten und bedrängten den Bauern, ihnen doch das Ross zu verkaufen. Ein Ochs zierte sich zuerst, listig wie er war, doch schließlich willigte er ein. »Ich verkaufe euch das Tier, doch allzu billig werdet ihr es nicht bekommen. Gebt mir 15 Pfund und es ist euer. In kurzer Zeit wird das Ross euch mit seinem Mist zu steinreichen Leuten machen.« So gaben denn, wiederum getäuscht, die drei Gesellen ein Ochs die 15 Pfund und nahmen das Ross mit. Sogleich sagte der Pfarrer, ich möchte das Pferd zuerst in meinem Stall haben, denn ich bin auch der Erste in der Kirche. Schon morgen früh werde ich meine Ausgaben zurückhaben. Die erste Nacht ist es also für mich, dann für den Schulzen und die dritte für den Meier. Damit sind die anderen zwei auch einverstanden und der Pfarrer führt das Tier in seinen Stall. Er versorgt es und gibt ihm Gerste. Die ganze Nacht bleibt er bei ihm sitzen und lauscht, ob keine Geldstückchen fallen. Und kaum ist es etwas hell geworden, da zieht er das Ross von der Krippe, auf dass es Silber von sich gebe. Dieses aber glaubt da, es werde jetzt vor dem Pflug gespannt, hebt den Schwanz und lässt einige stinkende Pferdeäpfel fallen. Gierig stürzt sich da der Pfarrer hin und wühlt im Mist, und tatsächlich, er entdeckt eine Münze, die er schnell aus dem Kot herauszieht. Das Tier hatte nämlich, als es noch jung war, am Hintern eine Wunde gehabt, von der noch ein Loch übrig geblieben war. In diesem Loch war eine der Münzen stecken geblieben, die der listige Einochs ihm eingestopft hatte. Schon bald, noch in aller Frühe, eilte auch schon der Schulze ins Pfarrhaus. »Schnell, schnell, Pfarrer«, fährt er aus ihm heraus, »gib mir das Ross, denn dich wird es ja schon in dieser Nacht fürs ganze Leben reich gemacht haben.« Du willst es von mir vorzeitig haben, entgegnete da der Pfarrer, denn in dieser Nacht hat es mir außer schlecht verdauter Gerste nichts gemacht. Doch nimm es nur mit dir. Der Schulze führte das Tier heim und bekommt von ihm das gleiche wie der Pfarrer, diesmal allerdings ohne Münze. Nicht besser ergeht es auch dem Meier, auch er kann nichts als Mist aus seinem Stall kehren. So frisst denn das Tier den Dreien die Gerste und spendet ihnen dafür nichts als stinkenden Mist. Ein Ochs liegt in seinem Bett und überlegt, wie er dem Zorn der Drei wohl diesmal entgehen soll. Als diese schon vor Wut schnaubend anstürmen, die Schwerter gezückt in der Faust. »Komm raus, du Strolch«, schreien sie alle zusammen, »wir wollen dich in Stücke hauen.« Und stotternd erwidert ein Ochs: »Hier bin ich, liebe Herren. Wenn ihr mich wirklich auf die allergrausamste Art töten wollt, so gestattet mir, dass ich euch schildere, wie ich sterben soll. Ihr wisst ja nicht, welches der schlimmste Tod ist. Lasst mich also für euch wählen. Bindet mir Arme und Beine fest mit Stricken zu, steckt mich dann in ein Fass und macht es zu. Dann soll das Fass außen mit dicken eisernen Reifen versehen werden und werft es dann mit mir drin ins tiefe Meer, auf das ich zur Hölle fahre.« »So soll es sein, das ist auch unser Wunsch und Urteil«, erwidern die drei, binden ein Ochs, stecken ihn ins Fass und rollen diesen ans Ufer des Meeres. Doch wiederum versucht der listige Fuchs, die drei Toren zu täuschen. »Mir geschieht schon recht«, heuchelt er, »doch jetzt, wo ich von dann ziehen muss, denkt an das jüngste Gericht und begrabt euren Hass mir gegenüber. In der Enge dieses Fasses kann ich ja meine Hand nicht mehr zum Schwur heben. Aber glaubt mir, dem der Tod schon nahe ist, unten in meinem Beutel findet ihr noch 12 Groschen, die nehmt und geht auf die Ehre Gottes eintrinken.« Und der Pfarrer, der für solches immer gern zu haben ist, entgegnet: »Schlaf du jetzt noch ein Weilchen, während wir uns mit Trinken gütlich tun.« Und ab geht's schon mit den dreien ins Wirtshaus, wo ihn der Wein gar prächtig mundet. Ein Ochs indes ist allein in seinem Fass zurückgeblieben, derweil laut grunzend eine Sauherde vorbeizieht, die von einem Hirten angeführt wird. Als ein Ochs hört, wie sich die Tiere am Fass ihren Rücken reiben, ruft er laut: »Ah, noch sind sie nicht besoffen!« Da fährt der Sauhirt erschreckt zusammen und ruft: »Warum hat man dich in diese Tonne gesperrt, du Strolch? Sicher hast du viel Böses getan.« Worauf ein Ochs ihm erwidert: »Die höchsten Ämter habe ich einfach abgelehnt. Die Einwohner dieses Himmelstriches drängten mich bei Tag und Nacht, doch ihre Schulze zu werden. Mir aber genügte, was ich bin.« Da packt den Sauhirten die Gier und er sprach: »Das ist wohl gerade die Stellung, die mir ziemt. Ich will statt deiner Schulze werden.« Und der törichte Sauhirt bricht die Reifen des Fasses und schon fallen die Dauben auseinander. Dann bindet der Tor dem Einochs Hände und Füße frei und legt sich dann genießerisch selbst in die Tonne. Einochs schlägt den Deckel zu, legt die Reifen wieder an und trottet mit der Sauherde auf unbekannten Pfaden von dannen. Inzwischen sind die drei Spießgesellen aus dem Wirtshaus zurück, begeben sich wieder zur Tonne und rollen sie zum Meer. Und aus deren Innern tönt es ihnen da entgegen: »Ich will ja schon Schulze werden, werft mich doch nur nicht ins Meer, ich tu ja euren Willen.« »Was soll denn dieses dumme Gerede?« schreit da der Schulze. »Werft schleunigst das Fass ins Meer, dann kann er ja im Wasser Schulze sein, dieser dumme Einochs.« Und sie versenken flugs die Tonne im kühlen Nass. Die drei Toren aber glauben, dem Einochs jetzt ein für allemal den Garaus gemacht zu haben. Nach 3 Tagen, es war gerade Sonntag, kehrte ein Ochs in sein Dorf zurück, um seine 3 Gegner wiederzusehen. Das Dorf liegt in der Sonntagsruhe, als er mit einem Stock die große Sauherde vor sich hertreibt. Einige Dörfler sehen den Hirten und glauben, er sehe ein Ochs wirklich ähnlich. Aber das kann ja nicht sein, meinen sie, der ist ja doch nicht mehr am Leben. Und schon meldet man dem Pfarrer, dem Schulzen und dem Meier, ein Ochs sei wieder zurückgekommen. Schrecken überfällt sie bei dieser Nachricht und sie fahren zusammen. Glauben an einen Spuk oder ein Hirngespinst, haben sie ihn doch mit eigener Hand ins Jenseits befördert. Und doch kann es keinen Zweifel mehr geben. Der Sauhirt, der die grunzenden Tiere vor sich hertreibt, ist wirklich ein Ochs. »Woher hast du denn diese große Sauherde?« fragen sie ihn da. Und der schlaue Hirt antwortete ihnen: Ein Wunder ist es. Als ihr mich ins Meer geworfen habt, kam ich in ein wundervolles Land. Immer wäre ich dort geblieben und nie mehr zurückgekehrt, doch die Sehnsucht nach meinem Weib, das ich hier zurückließ, zwang mich, wieder heimzukehren. Hättet ihr mich doch schon als Kind ins Meer geworfen, denn dort an dieser Stelle gibt es riesige Herden von Säuen. Als der Schulze dies gehört, steigt von neuem die verhängnisvolle Habgier in ihm auf. Er denkt an die herrlichen Schinken und spornt seine beiden anderen Spießgesellen an, ihm flugs ins Meer zu folgen. Und als sie das Brausen der Brandung hören, meint sie schon das Grunzen von Säuen zu vernehmen. Ein Ochs führt sie an die Stelle, wo das Ufer am steilsten und das Meer am tiefsten ist. Und schon stürzen sich Schulze, Pfarrer und Meier jählings in die Fluten und wurden nie mehr wieder gesehen.